Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln beim Online Ad Summit, wo die gesamte Advertising-Szene mit dabei ist. Und natürlich darf RTL nicht fehlen. Und ich habe die außerordentliche Ehre, mich Michael Burst vor mir zu haben, Senior Vice President von RTL Deutschland.
Schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
So, wir haben einen ganz spannenden Markt vor uns, nämlich ein Markt, der aus ganz verschiedenen Kanälen besteht. Und da geht es nicht nur um Fernsehen, sondern um weitaus mehr. Und wenn ich richtig informiert bin, dann bietet ihr auch weitaus mehr.
Absolut, das ist ein sehr guter Einstieg. Wir sind mit RTL Deutschland ein crossmediales Content-Haus, so will ich das mal bezeichnen. Das heißt, unsere Inhalte versuchen wir über möglichst viele Medienkanäle bei unseren Zuschauenden und Nutzerinnen anzubieten und allen voran natürlich aus der Historie aus unsere großen klassischen linearen TV-Kanäle, die kennt jeder, ja, RTL, Vox, NTV und so weiter. Vitro wird auch immer spannender jetzt mit den Zweitliga-Fußballrechten. Aber darüber hinaus sind wir längst im Streaming-Geschäft unterwegs, schon sehr lange mit TV Now als Vorläufer, heute RTL Plus. Und RTL Plus ist unser erfolgreiches Streaming-Angebot, das sich von Quartal zu Quartal über steigende Nutzungs- und Abonnentenzahlen freut. Und mit dem wir natürlich versuchen, ein so starkes, lokales Streaming-Angebot zu entwickeln. Auch über viel Kollaboration und Partnerschaften, auch was die Inhalteseite angeht, ist das weit über reine lokale Inhalte spannend für uns. Aber auch damit ist Druck. Wir haben in...
Warte, ich darf ganz kurz, weil du sagst gerade Streaming. Ja. Es ist ja wirklich spannend. Hast du Zahlen über insgesamt den Markt oder vielleicht auch Zahlen von euch, wie hoch der Anteil von Streaming ist am Gesamtbewegtbildkonsum und wie entwickelt sich dieser Streaming-Markt insgesamt?
Ich muss wirklich gestehen, dass ich keine konkrete Zahl parat habe. Ich weiß aber, dass natürlich die Transformation oder die Transition vom linearen TV in Richtung Streaming, ich würde sagen, nahezu Woche zu Woche steigt. Das heißt, es ist schon so, dass wir einen Mediennutzungsshift wahrnehmen, der natürlich sich auch durch unterschiedliche, ich sag mal, Nutzungsgruppen anders verhält. Die Jungen haben wie immer angefangen, die Early Adopter, die auch nicht so eine starke Bindung vielleicht zum klassischen TV haben. Das waren die ersten Vorreiter, die natürlich dann auch, ich sag mal, stärker auf Streaming-Angebote gesetzt haben. Für uns ist es definitiv so, dass wir einen Shift haben, dass wir durchaus feststellen, das Lineare hat weiterhin definitiv seine großen und starken Reichweiten.
Das ist nämlich meine wichtige Frage an dich. Also das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo viele alte Leute sind, eine gewisse Beharrlichkeit hat, ist keine Frage. Aber was mich halt interessiert, und habt ihr Untersuchungen drüber, wie stark kommt das Neue und ist das Alte bei den jungen Menschen definitiv tot oder nicht? Lieben die es vielleicht auch, am Lagerfeuer zu sitzen?
Ja, das ist eine prima Frage. Warum? Weil am Ende reden wir über Content. Ja, und die Frage darf ja erlaubt sein. Die Streaming-Angebote beispielsweise leben ja auch oder sind vor allen Dingen in den Anfangsjahren groß geworden mit Content aus dem klassischen Linearen. Also insofern sollte es gar keine Rolle spielen, ob der Content auf RTL läuft oder auf Netflix, Amazon, Disney, you name it. Ich glaube, man kann Folgendes feststellen. Natürlich gibt es eine Sozialisation mit dem klassischen TV. Das ist stark in den Altersgruppen, die natürlich auch schon, ich sag mal, ein bisschen älter sind. Und das sehen wir natürlich auch in den Zahlen. Also ich würde sagen, 50 plus, überhaupt kein Thema, da ist TV immer noch wirklich weit verbreitet, auch in den Nutzungsdauern, in den Sehdauern. Also da erreichen wir die Zielgruppen sehr gut. Auch in dem noch etwas jüngeren Segment, also sprich, wenn ich nochmal eine Dekade runtergehe, auch dort haben wir noch ordentliche Reichweiten. Man baut sich auf, die baut sich vielleicht nicht mehr so schnell auf, wie es früher war, was natürlich auch daran liegt, dass wir ehrlicherweise eine Medienvielfalt heute haben, die natürlich extrem fragmentiert. Ich habe so viele Angebote parallel, dass ich nicht mehr so große Gassenhauer oder Straßenfeger ist vielleicht das bessere Wort, nicht Gassenhauer, Straßenfeger, Inhalte, Content habe, der die Menschen in Massen vor die Glotze treibt. Das gibt es noch im Live-Segment. Wir haben natürlich noch sehr die stärksten Reichweiten erzielen wir im Live-Sport, in großen Events, in Themen, die die Nation auch interessiert. Ja. Leider auch, wenn irgendwelche eher schrecklichen Sachen passieren, also sprich Bad News, dann natürlich auch etwas, was die Menschen vor den Bildschirmen treibt. Aber es ist definitiv so, das kann man schon sagen, dass TV ist nicht verloren für die jüngere Generation. Gerade das, was ich erwähnt habe, ist immer noch da. Spannender Content wird auch dort gefunden. Am besten, finde ich, kann man aber es daran festmachen, den Wandel der Nutzung daran festmachen, wenn man beispielsweise auf die Soaps schaut, auf Bachelor, auf Reality-TV, Stau. Dort kann man durchaus feststellen, dass ein sehr, sehr und steigender, relevanter, signifikanter Anteil der Nutzung nicht mehr am Ausstrahlungszeitpunkt in TV generiert wird, sondern danach eingesammelt wird, in den nächsten, sagen wir, 7 Tage, über zeitversetzte Nutzung, über VOD, weil dieser Content auf RTL Plus nachgeschaut. Und das kann in den jungen Zielgruppen zum Teil mehr als die Hälfte sein, der Reichweite der Nutzung, die zeitversetzt über ein paar Tage Verzug eingesammelt wird, als am Ausstrahlungstag.
Rückfrage, weil du sagst 7 Tage, gibt es auch Formate, wo es so wichtig ist, am nächsten Tag mitzureden, dass die zeitversetzte Nutzung vielleicht nicht pünktlich um 18 Uhr ist, aber zumindest bis um 22 Uhr habe ich das gesehen, weil ich will ja morgen mitreden. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Thema Lagerfeuer, ja. Gesprächsstoff haben, denn ihr liefert ja Gesprächsstoff.
Ich gebe dir 2 Beispiele. Bundestagswahl, ja, oder irgendwie die großen Wahlen, wo du auf dem Punkt eben eine Auswertung draus. Meistens ist das mitten in der Nacht, hast du dann die finalen Zahlen. Das heißt, morgens musst du draufschauen und da interessiert natürlich den Programmmacher, den Senderchef, wie viele Menschen habe ich erreicht oder eben Live-TV. Also sprich, wenn ich tatsächlich ein Länderspiel habe, die wenigsten schauen natürlich ein Länderspiel oder ein großes Sportevent, Olympia-Dinge, irgendwie dann nochmal ein 100-Meter-Finale. Das schaust du in dem Moment und musst du natürlich am nächsten Tag die Zahlen liefern. Wie viele Menschen haben das live gesehen? Natürlich gibt's viele, die das vielleicht nochmal als Snippet nachschauen. Aber je größer das Event, ne, meistens eben Sport, umso wichtiger ist dann auch, wir nennen das Overnight Rating, also sprich das, was am nächsten Tag tatsächlich dann auch die AGF, ne, die Arbeitsgemeinschaft für Videoforschung, auch als die Reichweite oder den Standard herausbringt, die Zahlen, nach denen unser Markt auch tickt und bewirkt.
Mhm. So, das war jetzt der Bereich Streaming, also zeitversetztes Fernsehen. Und jetzt gibt es aber auch Fernsehen mit Fernsehern, die gleichzeitig, wo identifizierbare Personen dahinter sind, also Connected TV. Wie weit seid ihr in dem Bereich aktiv?
Absolut steigendes Segment. Ich glaube, Connected TV ist einer der Treiber auch in Sachen Big Screen. Und warum ist das so? Weil wir über Connected TV eben in die Internetwelt eintauchen können und damit in eine Digitalwelt. Wir verlassen die lineare Welt und für uns als Content House, als crossmediales Content House, ist es extrem wichtig, dass wir in der Lage sind, unseren Werbetreibenden auch klare Auskunft darüber geben zu können, wie viel erreicht ihr mit eurer Kampagne im linearen, im CTV-Umfeld, also tatsächlich eben im, sagen wir, digitalen Big-Screen-Umfeld, vielleicht auch mit ATV, also sprich, wenn wir hier über adressierbares TV sprechen oder eben auch gerne über Streaming, ne, rein bei RTL Plus.
Michael, mir fällt gerade eine ganz verrückte Frage ein. Und zwar hast du ja einerseits das laufende Programm, jetzt hast du eine Beziehung zu mir auf dem gleichen Screen-Split, hast du noch übers Internet noch Zugriff zu mir und bietest mir im Internet exklusiv Zusatzinformationen zu diesem Film, im krassesten Fall durch sogar KI ausgewertete Informationen in Echtzeit als ergänzende Informationen, um mich auf 2 Screens irgendwo zu fangen.
Super spannend und etwas, was keine Utopie ist, ne? Das Entscheidende, damit das gelingt, ist an der Stelle aber ein übergreifender Identifier. Ich muss ja wissen, dass du auf der einen Seite gerade vielleicht da in Linearen unterwegs bist und parallel dazu jetzt auf einer anderen Ebene.
Würde ich dir eben mit diesem Argument liefern. Also sozusagen, wenn du mir das bietest, dann gebe ich dir gerne auch die Einwilligung, dass, also die brauche ich ja, sonst kriege ich das ja nicht, ja. Das heißt also, ich habe das Recht bei dir, zu den laufenden Sendungen exklusive Zusatzinformationen zu bekommen, aber da muss ich halt ein Knöpfchen für drücken.
Ja, ich glaube, ganz so easy ist es in der Tat nicht. Aber es ist möglich. Es ist definitiv möglich. Was wir an der Stelle aber bedenken müssen, im reinen Linearen, ne, weiß ich nicht, dass du gerade einen Content nutzt. Jetzt haben wir aber Smart TVs, ja, die meisten sind im Internet angeschlossen. Und viele haben auch du kennst den Red Button, das ist das HBBTV-Signal, haben das auch aktiv. Und wenn du dann noch, und das ist das Entscheidende, du musst natürlich auch eine Einwilligung begehen, Consent begeben haben,
ja, klar,
dass diese Inhalte auch verknüpft werden. Wenn das aber vorliegt, dann ist das überhaupt kein Problem, weil das ist auch ehrlicherweise die Thematik, die uns im Moment in der Branche sehr stark treibt, nämlich diese uniken Identifier und was ich damit machen kann. Und das ist ein super Anwendungsbeispiel. Damit kann ich dich adressieren über unterschiedliche Kanäle, wenn du dein Consent, deine Einwilligung gegeben hast und dich mit Werbebotschaften adressieren oder eben auch tatsächlich, wie du sagst, mit Content-Schnipseln, mit weiteren relevanten Inhalten vielleicht zu Schauspielern, zu was auch immer das ist.
Und das ist ja der entscheidende Punkt. Deswegen will ich auf die verschiedenen Medien. Ich brauche heute Omnichannel. Ich muss Konsumenten über verschiedene Kanäle kombiniert ansprechen. Und wer kann das besser als ihr? Jetzt habe ich dich unterbrochen vorhin, als du gerade mit dem Bewegtbild warst. Aber ihr habt auch noch ein bisschen mehr.
Das ist richtig. Also die Kernkanäle haben wir angesprochen. Das ist TV, das ist Streaming. Wir haben aber natürlich auch, und deswegen sind wir ja hier ehrlicherweise im Online-Ad-Summit, jede Menge Digitalangebote im Portfolio. Da reden wir jetzt auch über Angebote, ne, über rtl.de, ntv.de, da die Sender-Websites. Und dort haben wir natürlich sehr spannende Möglichkeiten der Verlängerung des Bewegtbild-Contents. Einerseits auch in Bewegtbild, weil natürlich auf den Webseiten ja auch häufig Videos, kleine Videos sind, ne, oder vielleicht auch kleine Content-Schnipsel, die man dort auch in einem Videoplayer abrufen kann. Aber natürlich auch über klassisches, ich sag mal, Open-Web-Display, Werbung. Ne? Also eher In-Page, wie wir das auch nennen. Sprich, das sind die Medien, die wir bespielen. Also du siehst, wir sind, glaube ich, Deutschlands stärkster und größter Konvergenz-Vermarkter. Und insofern, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, denken wir auch konvergent. Denn das ist es, was nicht nur die Mediennutzung, die Menschen sich hinentwickeln, denen ist es, wie gesagt, wurscht, über welchen Screen sie am Ende des Tages oder über welchen Distributionskanal sie ihre Inhalte bekommen. Wir müssen aber den Nachweis erbringen, tatsächlich, woher kommt dieser Content, eigentlich Content, woher kommt die Zielgruppe? Wer nutzt linear? Wer nutzt das vielleicht zusätzlich Streaming?
Da sind so viele Informationen drin.
Das ist irre. Das, ja, genau. Das ist die Kunst, diese unterschiedlichen Daten auch sinnvoll miteinander kombinieren zu.
So, und du sagst gerade kombinieren können, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kommt schnell irgendeine Kritik. Ja, ja, ist das rechtlich? Du hast gerade Consent genannt. Absolut wichtig. Und wie offensiv geht er dabei vor, dass er euch verkauft als ein Anbieter, der eben konform mit unserem Datenschutzverständnis arbeitet? Und zu meinem Vorteil als Empfänger, als Verbraucher arbeitet, indem du mir eben Informationen bietest, die du mir nicht bieten könntest, wenn ich keinen Consent gegeben habe. Also die Initiative, die der Dirk Freitag hier vom BVDW auch in Berlin versucht zu bringen. Es geht nicht um den negativen Datenschutz, nämlich, oh, was Böses. Nein, es geht um einen Vorteil. Und habt ihr so eine Initiative, dass ihr auch versucht, das irgendwie zu forcieren?
Also es ist unerlässlich, dass wir datenschutzkonform arbeiten.
Ganz eben.
Nein,
müsst ihr es doch. Aber das kann man ja vermarkten,
Genau. Ich will nur sagen, wir haben einen hart regulierten Markt. Und ich glaube, überall dort, wo der Gesetzgeber die Sorge hatte, dass möglicherweise durch eine Konzentration eine Bewegung gestartet werden kann, hat er hart reguliert. So, deswegen brauchen wir Consent, wir müssen datenschutzkonform arbeiten. Aber du hast recht, wenn wir über Datenschutz sprechen, dann ist schon Schutz bedeutet schon eine Gefahr, dass irgendjemand offensichtlich an der Stelle vielleicht auch Unfug damit treibt. Und ja, wie die Deutschen nun mal so sind, übertreiben wir es auch gerne.
Immer. Wir sind immer kritisch und meckern immer. Und das ist in dem Fall dumm.
So ist es. Das führt nämlich unter anderem auch dazu, das ist auch so ein schönes Beispiel, ja, die Logiken, die Datenstrecken erlauben es längst eigentlich viel sinnvollere Kampagnen oder auch Kampagnenkontakte aussteuern zu können. Ich mache ein schönes Beispiel, was immer so ein Klassiker ist. Na, wenn du dich für irgendetwas interessiert hast, du hast ein Produkt in den Warenkorb gelegt, hast es aber nicht gekauft, bei dem Anbieter, du hast es 2 Stunden später bei einem anderen Anbieter gekauft, kriegst du trotzdem Wochen, Monate lang immer noch dieses Produkt. Warum? Weil die Information des Kaufs von Anbieter B nicht an A kommt, nicht gemeint zusammengeführt werden kann. Auch das hat Datenschutzgründe. Und insofern, ich bin ein bisschen abgewichen jetzt von deiner Kernfrage, aber ja, wir könnten mit einer kleinen wenig mehr Offenheit, wenn wir das Thema auch mal positiv sehen, können wir natürlich auch, ich sag mal, viel individualisierter umgehen damit. Ob man das wünscht, das kann ja über Consent geregelt sein. Wenn ein Konsument das nicht wünscht, na, dann soll er halt den Consent nicht geben. Wenn ich aber den Consent erteile, habe ich durchaus Möglichkeiten, das nicht nur werblich, sondern definitiv auch contentseitig nutzen zu können, damit ein besseres Nutzungserlebnis zu ermöglichen.
Jetzt hast du eben gerade den Gesetzgeber genannt. Der Gesetzgeber hat ja auch noch bei ganz anderen Dingen irgendwie, manchmal sieht er alles sehr negativ. Und das auch gerade in unserer Medienlandschaft, wo die auch noch nicht so ganz up-to-date sind. Wie sieht das bei euch aus? Wo hakt's da noch? Wo gibt's Entwicklungen?
Sehr, sehr guter Punkt. Das ist auch eines meiner Kernthemen, mit denen ich mich aktuell auch beschäftige. Das ist tatsächlich die unterschiedliche Regulatorik und die unterschiedlichen politischen Vorgaben, die es in der Tat für vermeintlich selbes gibt. Und da genau darin steckt jetzt eigentlich der Konflikt. Ich spreche über Kartellamtsentscheidungen, ich spreche darüber, eigentlich spreche ich über Silos. Das Problem an der Stelle ist, dass eine Rechtgebung, gerade eine Wettbewerbsrechtgebung, aus einer Zeit kommt, mit der wir ganz klar getrennte Medienkanäle hatten. Also wirklich Silos. Es gab TV und jeder wusste, was TV ist. Es gab Radio, Print, ja, online gab es noch längst nicht in Zeiten des Kartellrechts. Das kam natürlich auch alles nach, aber immerhin Silos. Und das ist nun mal der juristische Rahmen oder der Bewertungsrahmen, nachdem beispielsweise auch Merger oder eine Zusammenschlüsse von Medienangeboten bewertet werden. Und das ist mitunter auch der Grund, warum dann gerade Rundfunkunternehmen oder Unternehmen, die eben in der Zeit, in der das entwickelt wurde, die größte Angst herrschte, dass wenn wir eine Machtkonzentration auf Seiten eines Rundfunks haben, können wir natürlich Bevölkerungen propagandamäßig plötzlich wieder ganz anders steuern vielleicht. Und das ist ja die größte Sorge. Na klar, nach den dunklen Jahren, die wir hatten, war das auch total notwendig. Nur ist das immer noch der juristische Rahmen für heute. Wenn wir heute uns die Medienlandschaft anschauen, dann haben wir ja mit den Streamern im Grunde ein Angebot oder Angebote, die ja mehr oder weniger dasselbe tun. Gut produzierter, bewegter Content wird gezeigt über ein Abonnentenmodell. Haben aber 0,0 dieselben regulatorischen Zwänge, die wir haben. Und das führt zu einem unfair level playing field, wie wir das natürlich auch nennen. Und das ist etwas, woran das ist erkannt, das ist definitiv erkannt, aber wie es natürlich immer so ist, die Mühlen mahlen sehr langsam, besonders wenn es um Gesetzgebung, Rechtsprechung und Bewertungsrahmen geht. Und das ist ein Thema, das würde uns die Welt etwas erleichtern. De facto ist es aber so, wir haben härteren Rahmen, schwierigere Ausgangsbedingungen. Und unsere Realität ist, dass wir aber sehen können, Monat für Monat, wie viel Werbegelder der Streaming-Markt, die amerikanischen Plattformen, ohne dass sie reguliert sind, in der Form eben abzieht aus der
Markt. Ja, und wir haben Menschen, die nutzen Content auf allen Kanälen und merken es zum Teil, können gar nicht sagen, auf welchem Kanal sie was nutzen. Jetzt seid ihr eben als Anbieter von Werbeplätzen natürlich hochrelevant. Und was habt ihr noch an Werbeplätzen zu bieten? Also über die wir jetzt bereits durch haben.
Das ist jede Menge. Also was wir in der Tat aktuell eigentlich am stärksten versuchen, in dieser in diesem Abbau der Silos hin zu Konvergenz umzusetzen, ist, dass wir diesen ganzen Media-Prozess vereinfachen. Das heißt, egal, ob du einen TV-Spot in einem Werbeblock buchst oder vielleicht ein Pre-Roll auf RTL Plus, bevor ein Content losgeht, ist derselbe Spot, nur in einem anderen Umfeld, dass wir versuchen, sowohl die Planung als auch den Einkauf, die Auslieferung, die Buchung, die Abrechnung bis hin zum Reporting zu vereinfachen, Komplexität reduzieren, alles aus einem System anbieten. Weil das ist es letztlich. Das geht sogar so weit, dass wir einen Paradigmenwechsel vor kurzem auch durch die Adelines-Geschäftsführung in den Markt bekannt gegeben haben. Carsten Schwecke und Frank Vogel waren hier sehr aktiv und haben den sogenannten TKP-Hardcut in der Presse mehrfach angesprochen. Und das ist nichts anderes als ein Paradigmenwechsel. Du gehst weg von der alten Werbeinsellogik, von der Umfeldlogik und gehst hin in einen fest fixierten TKP, einen garantierten TKP und hast damit die Möglichkeit, im Digitalmarkt nennt man das Yield Management, also dass du einfach auch die vorhandene Fläche viel optimaler ausnutzen kannst. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das stößt natürlich auch an der einen oder anderen Stelle erstmal auf Kritik, weil es Gängiges und Bewährtes umbodelt. Aber so ist die Transformation. Warum brauchen wir das? Weil es die Plattform genauso tut. Die Plattformen haben kein Werbeinselmodell, verkaufen heute bereits nach TKP-Logik, um dort genau das möglich zu machen. Also sprich, linear oder Streaming, egal wo, brauche ich aber vergleichbare Bewertungsmaßstäbe. Und das geht nur tatsächlich durch einen TKP-Hardcut und eben gleiche Bedingungen in der Messung, Auslieferung und so weiter.
So, und jetzt die Frage, ich bin ein B2B-Unternehmen, wie komme ich eigentlich zu euch? Sind eure Kunden die Media-Agenturen oder sind es auch normale Werbeagenturen oder gibt es auch Kunden, einzelne Endkunden, die auf euch zukommen, die Unternehmen selbst, die mir euch buchen?
Tatsächlich alles drei. Also der normale Dreiklang im Media-Business ist immer, wir haben den Vermarkter, das ist die, wenn man so möchte, die Supply-Side, der Anbieter von Werbeflächen, Inventaren. Wir haben die Werbetreibenden, die ihre Kampagnen möglichst reichweitenstark auf den Werbeflächen letztlich auch buchen wollen. Und dazwischen sind die Agenturen, die Media-Agenturen. Die Media-Agenturen sind diejenigen, die letztlich in diesem Dreiklang auch die Gelder der Kunden, natürlich allokieren und dann eben auch mit den einzelnen Vermarktern in Verhandlungen treten. Das ist auch heute noch so. Es gibt aber durchaus auch Direktbeziehungen zwischen Vermarktern und Werbekunden. Das ist auch schon längst im Markt gang und gäbe. Muss man natürlich immer sehen, wie man eine Mediaagentur möglicherweise damit einbezieht. Aber das gibt es und es gibt aber natürlich auch Beziehungen zu Nicht-Media-Agenturen, sondern anderen Agenturen, mit denen wir an der Stelle auch eng zusammenarbeiten, insbesondere wenn man die Perspektive wechselt, weil RTL selbst natürlich auch ein Werbetreibender ist, der natürlich seine Inhalte auch entsprechend um neue Publika zu gewinnen, logischerweise in den Markt bringen muss. Und da dreht sich's um. Ja, da beauftragen wir ja am Ende eine Media- oder auch eine Kreativagentur, die am Ende auch Kampagnen macht. Also insofern, wir bedienen letztlich alle.
Michael, jetzt haben wir einmal einen Rundumschlag gemacht und eigentlich alle Themen angesprochen, die man ansprechen kann. Gibt es noch irgendetwas, worüber wir nicht gesprochen haben?
Das ist eine super Frage. Es gibt sehr vieles, über das wir noch nicht gesprochen haben.
Aber auf jeden Fall bei anderem Zeitpunkt mal drüber reden werden.
Also ich glaube, was spannend ist, und das haben wir, glaube ich, schon angesprochen, aber noch nicht wirklich ausführlich, das ist das Thema der uniken Identifier. Weil das ist ein Punkt, der in unserem Mediageschäft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und vor allen Dingen, vielleicht wenn ich das noch ausführen kann, das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil uns gerade, wir sind ja auf dem Online Ad Summit und wir haben lange, wenn es um Adressierbarkeit von Zielgruppen im Open Web ging, haben wir über Third-Party-Cookies gesprochen. Jetzt zum Glück spielen die eine immer geringere Rolle. Und das führt aber unter anderem auch zu einer Herausforderung. Denn wie, wenn ich keine Cookies mehr habe, wie gelingt es mir denn dann, beispielsweise deine Nutzung über verschiedene Geräte, Devices zusammenzubringen? Und das ist ja gerade in der Bewertung von Kampagnen, Performance oder Leistungswerten wichtig. Wenn ich nicht weiß, dass du beispielsweise 3 Geräte zu Hause hast oder 5, über die du Inhalte nutzt, bist du fünf unique Personen. Und das kann ja nur ein uniker Identifier, ein sogenanntes deterministischer Identifier bieten, wo ich einen eindeutigen Qualifier habe. Jetzt kommt's allerdings nur dann, wenn du natürlich auch deinen Consent dafür gegeben hast. Also sprich, nur mit deiner Einwilligung bin ich in der Lage, diese Geräte miteinander zu verbinden. Damit kann ich eigentlich erstmal nur technischen Informationen auch Personeninformationen anknüpfen. Und das ist extrem wichtig, um an der Stelle eben auch zukünftig weiterhin Zielgruppen kanalübergreifend adressieren zu können, auch skalierbar machen zu können. Und das Entscheidende, das ist aber im rechtssicheren Rahmen, weil gibst mir deine Einwilligung, das ist datenschutzkonform. Das reicht aber auch nicht, wenn wir das alleine tun. Wir haben 2 starke lokale Unternehmen, die das Feld sehr gut bestellen mit Youtique und mit PetID. Mit beiden kooperieren wir ja lange. Wir sind ja auch als RTL im Stiftungsrat von NetID. Aber es muss der ganze Markt, dieser Dreiklang, von dem ich vorhin sprach, um wirklich einen echten Gegenpol auch im Open Web gegen die World Gardens anbieten zu können und sich dort auch ein Stück weit, ich sag mal, Autonomie zurückzugewinnen, brauchen wir eine Initiative, die jetzt auch gerade sehr stark von allen Seiten debattiert, welche im Grunde die Publisher diese Identifier-Lösungen flächendeckend einbauen. Gleichzeitig muss das aber auch honoriert werden durch Buchungen von Agenturen und Kunden. In der schwierigen Umbruchssituation, in der der Werbemarkt ist, dann müssen wir auch klare Signale seitens der Demand-Side sozusagen haben, die das entsprechend auch honoriert.
Ja, und diese zunehmende Dominanz der Walled Garden, das ist ja eine Gefahr, die lange Zeit von vielen Akteuren nicht erkannt wurde.
Absolut. Also ist definitiv so, hängt aber auch, wie gesagt, mit dieser unterschiedlichen Regulatorik zusammen. Die konnten sich immer zurückziehen auf, wir sind ja kein Content-Anbieter. Und insofern, aber es ist richtig, leider haben wir, das werden wir auch nicht mehr zurückdrehen. Und am Ende muss man auch fair enough sein, die Inhalte, die dort geboten werden, sind ja auch spannend für die meisten. Also dass natürlich immer spannende Bewegtbildinhalte auch auf anderen Plattformen findet, ist logisch. Wir dürfen nur nicht vergessen werden. Vielleicht erlaube mir noch ein Statement. Ich bin auch wirklich in gewisser Weise in großer Sorge. Und zwar dann, wenn es uns nicht gelingt, die nationalen Medien weiterhin relevant zu halten, in einer Stärke, die es uns auch erlaubt, ich sag mal, guten, qualitativ hochwertigen Content zu produzieren.
Das ist das Stichwort, was du sagst. Qualitativ geprüften, redaktionell geprüften Content.
Das geht aber nur, wenn tatsächlich unser Mediensystem weiterhin so funktioniert. Also sprich, worüber spreche ich? Wenn die Werbetreibenden das auch honorieren, indem sie auch ihre Buchungen letztlich bei den privat finanzierten Anbietern zu so einem Teil auf umsetzen, dass wir überlebensfähig sind, weil hochwertiger Qualitätscontent kostet Geld immer mehr. Und das ist das, wo ich meine Sorge habe, was nicht so richtig, finde ich, ankommt, ist, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann ist dieser privatwirtschaftliche Medien, haben wir es immer schwerer haben, Qualitätscontent herzustellen. Was bedeutet das für unseren Medienstandort? Was bedeutet das für die Medienvielfalt? Dann ist wirklich die Idee des dualen Rundfunksystems so am Bröckeln, dass wir in amerikanische Verhältnisse kommen. Und das ist das, wo ich mir dann auch Sorgen um meine Kinder und Sonstiges mache, die ja heute schon zugegebenermaßen sehr stark auf Plattformen stattfindet. Wir brauchen aber dieses Gegenstück der starken lokalen, auch News, der glaubwürdigen Information, um hier wirklich auch ein Medienvielfalt, ein Pluralismus in Deutschland weiterhin bedienen zu können. Das macht auch was mit der Intelligenz einer Nation.
Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Geduld und insbesondere dafür, dass du nicht nur in der Ad-Bubble aktiv bist, sondern eben auch solche wichtigen Dinge einfach mal auf den Punkt bringst. Dankeschön.
Danke dir, Thorsten, für das spannende Gespräch.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.